Unser heutiger Gast hat in Mannheim einen Bachelor of Science und in Leipzig einen Master of Science in Psychologie erworben. Im Anschluss daran hat sie am MOVA, Institut für moderne Verhaltenstherapie in Hamburg, die dreijährige Ausbildung zur qualifizierten psychologischen Psychotherapeutin für Erwachsene, Kinder und Jugendliche absolviert und sich auf die Arbeit mit Persönlichkeitsstörungen und traumabedingten Störungen spezialisiert. Nach ihrer Ausbildung hat sie ihren Tätigkeitsbereich immer weiter auch auf die Zusammenarbeit mit Unternehmen und Aufgabenstellungen im Arbeitskontext ausgeweitet. Ihre Arbeit umfasst daher heute ein deutlich breiteres Spektrum. So bietet sie Mental Health Beratung an, sie ist aktiv im Bereich Learning Experience Design und sie entwickelt Kulturentwicklungsprogramme. Sie bietet Leadership Coaching und weiterhin auch Psychotherapie an und sie ist eine gefragte Keynote-Speakerin. Unser Gespräch haben wir vor einigen Wochen an einem ganz besonderen Tisch in ihrem Berliner Zuhause geführt. Seit über 6 Jahren beschäftigen wir uns mit der Frage, wie Arbeit den Menschen stärkt, statt ihn zu schwächen. In über 400 Folgen haben wir uns mit mehr als 500 Menschen ausführlich darüber unterhalten, was sich für sie geändert hat und was sich weiter ändern muss. Wir sind uns ganz sicher, dass es gerade jetzt wichtig ist, denn die Idee von New Work wurde während einer echten Krise entwickelt. Der Blick auf die aktuellen Zahlen zeigt uns, dass wir dem Thema mentale Gesundheit viel mehr Beachtung schenken müssen. Doch wie genau können wir das als Individuum, als Organisation und als Gesellschaft konkret tun? Wir suchen nach Methoden, Vorbildern, Erfahrungen, Tools und Ideen, die uns dem Kern von New Work näher bringen. Darüber hinaus beschäftigt uns von Anfang an die Frage, ob wirklich alle Menschen das finden und leben können, was sie im Innersten wirklich, wirklich wollen. Seid bei On the Way to New Work zur ersten Folge des neuen Jahres, heute mit der wunderbaren Nora Dietrich. Hallo Nora.
Hallo Michael.
Wo sind wir hier eigentlich?
Wir sind in Berlin in unserer neuen Wohnung, die noch relativ kahl ist und vielleicht heilt es deswegen ein wenig, in Berlin-Kreuzberg,
genau. Sehr schön. Vielen Dank, dass du so spontan dir Zeit genommen hast. Wir haben uns richtig kennengelernt erst neulich bei der Buchvorstellung von Karin Lausch, Trust Me. Und du stehst schon länger bei uns auf der Liste der Wunschgäste. Und ich habe mich super gefreut, dass du Ja gesagt hast und auch so schnell Zeit hast für mich. Und wir haben ja im Vorfeld darüber gesprochen. Ich rechne nicht immer damit, dass jeder unseren Podcast kennt, aber du kennst ihn, hast auch schon mal reingehört. Und deswegen überrascht dich auch nicht die Frage, die ich dir jetzt als erste stelle. Wie bist du der Mensch geworden, der du heute bist?
Ja, auch wenn ich die Frage kenne, ist sie natürlich etwas komplexer, aber ich glaube, es gibt natürlich zwei ganz prägende Menschen in meiner Reise, wie bei uns, bei vielen von uns, und das eine ist mein Papa. Wir sitzen gerade an einem Tisch, der ganz viel Farbe drauf hat. Vielleicht, wenn du das siehst, das sind überall Farbkleckser und Weinränder, und das beschreibt mein Papa, glaube ich, sehr gut, denn mein Papa wurde, als ich 15 Jahre alt war, mit Bipolarität 2 diagnostiziert, das heißt Hypomanie gepaart mit Depressionen, und da durch diese Phasen schwankt er, seitdem ich eigentlich denken kann, aber eben lange ohne einen Begriff dafür zu haben. Und mein Papa war ein ganz bunter Mensch, total charismatisch und laut, hatte immer viele Ideen und wenig Risikobewusstsein und hat damit ganz viel Erfolg für sich selbst geschaffen in seinen Jobs, bis das Ganze irgendwann gekippt ist und die Depression so tief war, dass er das nicht halten konnte. Und heute lebt er am Strand seit 10 Jahren und arbeitet eben nicht mehr aufgrund seiner psychischen Erkrankung. Und ich glaube, das ist so ein ganz prägender Part in meinem Leben. Natürlich auf der einen Seite eine Angehörige zu sein von jemandem, der einfach chronisch auch psychisch erkrankt ist. Aber trotzdem auch dieses wilde, Freigeistige in ihm. Der hat einfach keine Grenzen gekannt und war sehr mutig und eben immer selbstständig. Und ich glaube, das habe ich von ihm, dass ich mich selbst nicht begrenze in dem, was ich glaube, sein zu können. Was nicht heißt, es kommt nicht ohne Angst, aber es gibt auf jeden Fall immer so diesen liebevollen Push. Genau, und ich glaube, das ist mein Papa. Und die Farbkleckse auf dem Tisch stammen eben aus den manischen Phasen, in denen er zum Teil 23 Stunden im Stück gemalt hat. Und das ist irgendwie so ein Zeichen von...
War das sein Beruf? War er Maler? Oder
war Nein, er war Psychologe tatsächlich auch.
Er war Psychologe.
Genau, und hat viel in der Systemik gearbeitet. Aber Malen war so sein kreativer Output. Genau. Also ich glaube, auf der einen Seite so dieses freigeistig Wilde von meinem Papa. Auf der anderen Seite meine Mutter, die mich alleinerziehend großgezogen hat, immer viel arbeiten musste aufgrund dessen. Und eine Frau ist, die extrem extrem unabhängig ist. Ich glaube, sie ist mit 15 ausgezogen und hat mir von früh an beigebracht, sehr unabhängig zu sein und ist eine ganz hart arbeitende Frau, also sehr, steht sehr hinter dem, was sie tut. Und
was
ich glaube,
macht sie?
Meine Mama arbeitet als Projektmanagerin in einer Werbeagentur. Mhm. Und genau, ich glaube, dadurch habe ich so diese beiden Seiten. Also das Wilde plus das sehr klare und sehr unabhängige, was eben dazu führt, dass ich sehr schlecht um Hilfe fragen kann. Mhm. Und mich manchmal über meine Grenzen arbeite, auch als Psychotherapeutin. Aber ich glaube, das waren zwei sehr prägende, großartige Menschen. Ja.
Wow. Wenn ich so eine Einleitung bekomme, dann geht mein Puls immer runter. Und dann sage ich erstmal schon mal innerlich Danke, weil wir wirklich beschenkt sind mit Menschen, die vom ersten Kontakt mit dem Mikrofon an uns ihr Vertrauen schenken. Und dafür sage ich schon mal auch im Namen unserer Hörerinnen und Hörer Danke. Danke, Nora, vielen Dank. Ich erzähle es jetzt einmal kurz, damit wir ganz schnell von mir wieder wegkommen. Ich habe im letzten Jahr, auch das wissen einige unserer Hörerinnen und Hörer, auch 2 Monate mal in der Klinik verbracht. Mhm. Bei mir lautete die Depression, ich musste gerade, als du deinen Vater beschrieben hast, ein bisschen an mich selber denken, das lautete agitierte Depression. Mhm. Viele Psychologen danach gesprochen, die es nicht kannten. Mhm. Und mir wurde so beigebracht, auf dem Kontinuum von klassischer Depression, wo du eben im Wesentlichen tief niedergeschlagen bist, in der Mitte quasi das Manische, was du eben ja beschrieben hast mit manischen Phasen bei deinem Vater, gibt es dann noch das Agitierte ganz rechts außen, was quasi dauermanisch ist. Mhm. Du siehst immer nur das Positive, du bist immer gut drauf, hast immer ganz tolle Ideen und alles, was unangenehm ist, schiebst du unter den Teppich. Und alles, was richtig scheiße, offensichtlich scheiße gelaufen ist, malst du dir so lange bunt an, bis es auch neben die anderen Trophäen ins Regal kommt. Und irgendwann kann das System es nicht mehr halten. Und dann kommt es zum Zusammenbruch. Und bei mir war, mein Glücksfall war eine Frau, die selber mal eine depressive Phase hatte vor 18 Jahren, damals auch klinischen Aufenthalt gewählt hat, danach lange Gruppentherapie, das damals, so wie ich übrigens auch, ohne Medikamente hinbekommen hat. Wobei ich nicht sage, Medikamente sind schlecht, aber wir brauchen es beide nicht. Und das ist immer ein Thema bei uns, weil wir immer offen drüber gesprochen. Und weil sie offen drüber gesprochen hat, haben auch andere Leute sich geöffnet. Und deswegen war, als ich im letzten Jahr im Februar so einen Absturz hatte, war für mich nach 2 Tagen klar, es muss was mit Depression zu tun haben. Und nach 2 Wochen habe ich mich quasi nach 2 untauglichen Versuchen mit TherapeutInnen irgendwie ins Gespräch zu kommen. Die eine sagte, ja, in 3 Monaten bin ich im Sabbatical. Die andere sagte, morgen bin ich im Urlaub. Zweimal meine Geschichte erzählt, kriegte die auch schon gar nicht mehr zusammen, weil bei mir im Kopf was nicht mehr stimmte. Und dann habe ich mich selbst eingewiesen in die Klinik.
Wow.
Und habe 2 hintereinander gehabt. Und die erste war wirklich zum auf den Arsch fallen und mal klar machen, okay, du hast ein Problem. Nur weil du dein Leben lang immer gedacht hast, Depression ist was für andere. Here we are, hier ist sie. Und die zweite war dann wirklich mit unfassbar gutem Therapieangebot. Und dann so, dass ich nach 2 Monaten nach dem Einstieg in diesen klinischen Aufenthalt rausgegangen bin, am Tag danach wieder normal arbeiten konnte. Aber wusste, okay, mit so einer Diagnose darfst du natürlich nicht einfach so weitermachen wie vor, sondern musst dann anfangen mit Therapie. Also von daher fühlte ich mich gerade, als du deinen Vater beschrieben hast, sehr verbunden. Danke.
Ja, sehr schön. Auch toll, dass du den inneren Mut hattest, dir einzugestehen, dass es ohne Hilfe nicht funktioniert.
Ja, also Shoutout an mein Umfeld. Meine Frau, meine Söhne, meine Geschäftspartner, Zwantje, meine engsten Freunde in Hamburg, Jan Bechler und Philipp Westermeier, die mich da echt gut gecoacht haben, aus Kiel Freunde. Also wirklich, ja, bin ich sehr dankbar. Bin ich dankbar.
Ja.
Aber wir wollten ja nicht über mich reden,
doch,
sondern wir wollen die kostbare
Zeit
auch über dich zu reden. Und es ist super spannend, ja, dann mit einem Vater, der schon Psychologe war, wurde ja offensichtlich einiges auch mitbekommen, wie den Tisch auch mitgenommen hast, aber sicherlich ja auch einiges nicht bekommen hast und dann diesen Beruf trotzdem oder vielleicht deswegen, vielleicht erzählst du mal, wie kam es zu der Entscheidung, Psychologie zu studieren?
Ich wusste das mit 12, so eklig das klingt, aber ich wusste mit 12, dass ich Psychotherapeutin werden will. Ich glaube, weil ich die Chance hatte, meinen Vater oft zu begleiten. Also der hat mit Familien viel auch mit Kindern gearbeitet und zum Teil, wenn ich ihn dann besucht habe am Wochenende oder unter der Woche, das durfte ich einfach mitgehen und habe irgendwie die Arbeit ganz nahe gesehen und was für einen Impact es haben kann, nur eine einzige Bezugsperson zu haben, die was anderes in dir sieht, als vielleicht das Umfeld in der Lage ist zu sehen.
Mhm.
Und das hast du ja auch ganz schön gesagt, es braucht eben das Team drumherum, was liebevoll in den Hintern tritt, aber auch was eben mit offenen Armen auffängt. Und ich glaube, die Person war eher für viele Kids. Und ich weiß aus der Traumaarbeit, wie wichtig das ist, ne, einfach jemanden im Rücken zu haben, auf den man fallen kann. Und ja, dann mit 12 mussten wir unseren Traumjob vorstellen in der Schule. Und da habe ich dann die Psychologie gewählt und habe dann irgendwann auf dem Weg nach dem Abi gedacht, okay, ich muss noch mal irgendwas anderes finden. Ich muss mich noch auf andere Studiengänge bewerben. Und habe irgendwie nichts gefunden und bin dann dabei geblieben. Und war auch, ich muss ehrlich zu sein, extrem anti-Business. Also heute arbeite ich ja auch viel mit Organisationen. Und innerhalb meiner Psychologie-Ausbildung war ich so, auf gar keinen Fall will ich in die Arbeits- und Organisationspsychologie. Das ist total schrecklich. Ich will rein eine klinische Psychologie machen. Und habe das auch gemacht. Tatsächlich habe die Ausbildung dann zur psychologischen Psychotherapeutin gemacht für Verhaltenstherapie.
Das heißt erstmal Bachelor, Master.
Genau.
Dann diese Ausbildung, die auch nochmal mindestens 3 Jahre dauert.
Mindestens 3 Jahre,
genau. Und ganz, ganz auch mal hier ganz schlecht bezahlt ist. Da bist du weit unter Mindestlohn, ne?
Ja. Du zahlst ja sogar noch drauf in den meisten Fällen.
Genau, ja.
Genau. Und das habe ich dann für Erwachsene gemacht, aber auch mit dem Zusatz Nachweis für Kinder und Jugendliche. Und habe eben auch lange mit schwer traumatisierten Frauen und sehr schwer traumatisierten Kindern gearbeitet. Also komme eher so vom ganz anderen Ende des Spektrums, wenn wir uns so die psychischen Erkrankungen anschauen. Und das hat mich sehr bewegt und sehr geprägt auch. Und irgendwann dachte ich, okay, aber vielleicht gibt es noch andere Welten, die ich auch spannend finde.
Mhm. Lass mal so ein bisschen so einordnen in den Zeitstrahl. Wann war irgendwann? Wann hast du gedacht, vielleicht gibt es auch noch einen anderen Weg oder andere Bereiche?
Ich glaube, 2013 habe ich angefangen, mit meiner besten Freundin ein Therapiemanual für Kinder zu konzipieren zum Thema Emotionsregulation für Kinder mit Krebserkrankungen und deren Geschwister. Und das führte dazu, dass ich angefangen habe, eigene Methoden zu entwickeln, dass ich ein Narrativ designen musste, Geschichten geschrieben habe und das trainiert habe. Und nicht nur an die Kids selbst, sondern auch an Fachkräfte, also Psychologinnen, Sozialpädagoginnen. Und so dachte, boah, das macht mir richtig Spaß. Also da gab es so eine kleine Rampensau, so ein bisschen die es mochte, anderen irgendwie Fähigkeiten an die Hand zu geben, die über das 1:1 hinausgingen. Und jetzt zurückblickend macht das total Sinn. In dem Moment wusste ich das noch nicht, dass das so ein Teil in mir ist. Und ich glaube, was ich bin, ist pathologisch neugierig. Also wir haben gerade schon darüber kurz im Vorgespräch gesprochen, dass du dich auch schnell langweilst. Ich habe das Gleiche. Und ich glaube, immer wenn ich so das Gefühl habe, ich habe was so grob verstanden, muss ich was Neues verstehen dürfen. Und so habe ich 2018 zwei Menschen kennengelernt. Einer davon ist mein Stiefpapa, das heißt, den kannte ich schon sehr lange, aber der andere, den habe ich neu kennengelernt und die waren deutlich erfahrener, also schon in den 50ern und 60ern angekommen und die haben was in mir gesehen und gesagt, hey, wie wäre es, wenn du mehr in der Welt der Organisation machst, also deine Fähigkeiten, Veränderung zu begleiten, Menschen zusammenzubringen, ne, diese Häkchen Soft Skills zu trainieren, warum nicht mit uns gemeinsam? Und ich habe einfach ja gesagt. Es hat überhaupt gar keinen Sinn gemacht, weil das war das Jahr, in dem ich gerade fertig war mit der Ausbildung. Das heißt, das erste Mal richtig hätte Geld verdienen können. Und dann habe ich gegründet. Genau, und das habe ich dann 2 Jahre begleitet und viel gelernt. Und jetzt schwimme ich alleine.
Jetzt schwimmst du alleine. Das heißt, du hast das mit den beiden zusammen irgendwie was gemacht? Ah, okay,
genau.
Alles klar. Und vielleicht für die Hörerinnen und Hörer, also unser Publikum ist extrem gut gebildet, ausgebildet, kennt viel, hat auch wahrscheinlich mich über psychologische Sicherheit schon 100 Mal reden hören. Aber vielleicht können wir mal die psychologische Landschaft mal einordnen, also ganz grob in die klinische Psychologie, die du vorher gemacht hast. Und dann gibt es ja den Begriff der positiven Psychologie. Vielleicht gibst du dem Wort nochmal ein bisschen Background.
Ja, also ich glaube, die positive Psychologie ist ja eine Bewegung, die sagt, okay, es geht nicht nur darum, Krankheitswert wieder auf 0 zu bringen. Also sagen wir, du bist bei -2 emotional über eine lange Zeit, dich dann wieder auf 0 zu hieven, sondern zum Teil entweder bei 0 zu bleiben oder dich sogar hin zu +2 zu bewegen. Das heißt, es geht so ein bisschen darum, einen anderen Blick auf die Welt zu bekommen, deine eigenen Stärken zu identifizieren, die zu nutzen, zu wissen, was brauche ich denn für Rahmenbedingungen im Leben, sowohl in der zwischenmenschlichen Ebene als auch in der Strukturebene, um wirklich ja ein Leben zu leben, wo ich sage, jupp, das war richtig gut, das ist wirklich lebenswert. Und einer der Bekenner, Martin Seligmann, ne, der darüber verschiedene Modelle identifiziert hat, auch für Führungskräfte zum Beispiel, also wie kann ich auch über Engagement, über motivationale Faktoren, über den Faktor Beziehung tatsächlich Menschen positiv bewegen. Und mir ist da immer ganz wichtig, dass das keine Happyologie ist. Also positive Psychologie bedeutet nicht, dass es keinen Raum für unangenehme Zustände und Emotionen gibt und dass man überall nur so ein Smiley draufklebt und sagt, hey, ist doch auch super irgendwie, da steckt doch auch ein Learning drin, sondern zu verstehen, dass es eben um ja diese Stärkenorientierung und Ressourcenorientierung geht.
Ja, das ist auch mir in den letzten Jahren immer wichtiger geworden. Also ich habe, als ich mich angefangen habe, damit zu beschäftigen, bin ich sehr stark auf dieser Happy-Ologie gelaufen. Ich habe auch viele Bücher über Happiness und so weiter gelesen. Und wenn man dann anfängt, Martin Seligmann mit seinem 24-Character-Strength-Test oder Don Clifton mit dem Clifton Strength Finder anzugucken, dann merkt man einfach, wie viel mehr da drin steckt. Ne? Mhm. Wenn man wirklich guckt, wo liegen persönliche Stärken und dann nicht aufhört nach den Stärken und sich selbst auf die Schulter klopft und sagt, geil, ich wusste ja schon immer, dass ich gut bin in dem und dem, sondern sich dann auch anguckt, was kommen eigentlich mit den Stärken für Blindspots. Mhm. Das hat mir wahnsinnig nochmal geholfen. Ne? Und ich setze heute den Clifton Strength Finder ein und erreiche immer wieder, erziele immer wieder unfassbare Gefühlswallungen zwischen Bestätigung, ja, jetzt habe ich mich einmal schwarz auf weiß, aber wow, ja, das habe ich geahnt, dass da auch ein paar Sachen nicht so gut sind. Ja, genau.
Ja, und ich glaube, das ist was wir total unterschätzen, ist dieses Licht und Schatten. Ne? Ja. Also woher kommt denn die Energie, dass ich auf der einen Ebene total viel geben kann, zum Beispiel total gestalterisch bin oder, wie ich vorhin gesagt habe, total unabhängig bin und so ganz klar. Aber das führt eben in der Schattenseite dazu, dass ich die Kontrolle brauche, dass ich gerne Dinge micromanage, nicht so gerne loslassen kann, dass ich nicht um Hilfe frage, dass ich eben damit mit dieser Stärke auch Aspekte in mir anerkennen muss, die mir manchmal einen Stolperstein vor die Füße werfen und so denke, okay, hätte ich mitrechnen können, hatte ich aber so nicht vor Augen. Mhm. Und ich glaube, so diese beiden Seiten wertschätzen, verstehen zu lernen und zu verstehen, okay, die haben auch eine Geschichte, also die haben irgendwann genauso Sinn gemacht und waren fast ja überlebensnotwendig, ja. Hilft total damit Anerkennung ja hinzugucken und trotzdem zu sagen, will ich das noch?
Ich kann aus eigener Erfahrung sagen, dass sich damit nicht zu beschäftigen, führt in Partnerschaften, in beruflichen Partnerschaften fast immer zu Stress. So, und wenn man Pech hat, dann auch zu richtigem Stress und zu Trennung. Und bei mir war das zweimal der Fall. Und das Problem war, beide Seiten haben sich zu sehr auf den eigenen Stärken ausgeruht und die Schwächen des anderen zu sehr verurteilt. Anstatt zu sagen, ha, wow, vielleicht kann man das ja irgendwie komponieren und was Gutes Gemeinsames draus machen. Und meine Erfahrung ist, je mehr du im Team, und ich sage nicht immer, aber je regelmäßiger und in auch geeigneter Form du darüber sprichst, es thematisierst, dich offen zeigst, umso mehr gewinnt eine Gruppe ein Verständnis füreinander, ein Gefühl dafür, wer kann was nicht. Und dann kommen wir auch zu unserem Zauberwort, psychologische Sicherheit. Ja.
Ja. Ja. Ja, ganz genau.
Wie sieht heute dein Arbeitstag aus? Was machst du für Projekte? Was machst du für Themen? Was sind so deine?
Also ich glaube klassisch, ich gucke morgens in den Kalender und schaue dann, wer ich bin heute. Das gehört auf jeden Fall dazu. Mhm. Ich glaube, was ich im Moment vor allen Dingen mache, ist viel auf der Ebene Inspiration, das heißt Keynotes zu all möglichen Herzensthemen. Ganz viel natürlich das Thema mentale Gesundheit im Job, aber auch psychologische Sicherheit, Empathie, wo geht es hin in der Zukunft mit den Themen New Work und mentale Gesundheit, also ganz unterschiedlich. Dann gibt es so einen Teil, das ist so die Lehrerin in mir, also die Trainerin, die dann vor allen Dingen mit Führungskräften, aber auch mit Teams daran arbeitet, besser zusammenzuarbeiten. Also meine Kernfrage meiner Arbeit ist immer, ja, was brauchst du, um deine bestmögliche Arbeit zu machen und trotzdem dabei gesund zu bleiben? Und da docken sich ganz viele Themen auch an, die ihr auch bearbeitet unter dem Credo von New Work. Genau, das ist so die Rolle. Aber ich mache auch noch 1:1. Das heißt, ich habe noch eine Handvoll PatientInnen, um diesen Deep Dive beizubehalten, weil das auch eine Fähigkeit ist.
Und bevor es mit der aktuellen Folge weitergeht, ein bisschen Werbung in eigener Sache. Wir starten zum 6. Mal unser New Work Master Skills Executive Programm. Wer ist wir? Wir sind Swantje Almers und ich. Swantje, die mit Christoph und mir zusammen unser Buch On the Way to New Work geschrieben hat, ist ja seit 3 Jahren meine Geschäftspartnerin. Kann man quasi sagen, genau seit 3 Jahren, denn heute ist ja der 1. Januar und wir haben genau vor 3 Jahren gegründet. Also Swantje an dieser Stelle, falls du reinhörst, auch erstmal herzlichen Glückwunsch zur Firmengründung vor 3 Jahren. Und wir starten jetzt im April unser 6. Executive Programm. In den ersten 5 Programmen sind mehr als 100 Menschen aktiv gewesen. Zum Teil sind sie es noch. Das 4. Programm läuft jetzt fast aus. Das 5. ist gerade im vollen Gange. Und das 6. startet, wie schon erwähnt, im April. Es ist ein Jahr, wo es eine umfassende Weiterbildung zum Thema New Work gibt. Wir fangen an mit dem Thema Selbstreflexion, Sinnfindung, Selbstmanagement, Resilienz, Burnout Prevention. Also sehr stark beim Ich. Wie kann ich mein Ich stärken in dieser schwierigen Zeit? Es geht dann natürlich um die Stärkung des Wirs. Wie arbeitet man in einer modernen Firma heute zusammen? Wie geht Führung? Wie geht agiles Arbeiten? Wie kommunizieren wir eigentlich? Welche Tools nutzen wir? Wofür ist das Büro gut? All diese Fragen. Und es geht dann auch um die gesellschaftlich relevanten Faktoren wie Diversität, Nachhaltigkeit, Technologie. Und auf dieser Reise, die in 4x3 Modulen in Präsenz in Hamburg auch mindestens 20 Zoom-Calls umfasst, die wir alle 2-3 Wochen beisteuern, die wir aufzeichnen. Es geht darum, dass diese 20 bis 25 Menschen, die dort zusammenkommen, sich untereinander vernetzen. Ein ganz, ganz wichtiger Aspekt ist das Thema Peer-to-Peer-Coaching. Wir haben mehr als 15 Expertinnen und Experten, die wir einbringen. Leute wie Chris Sorrell zum Thema Recovery, Michael Wanka zum Thema öffentlicher Auftritt und viele, viele mehr. Wir freuen uns sehr, dass unser Programm bisher immer ausverkauft war. Wir sprechen Führungskräfte an, die sich verändern wollen, die einen Impuls wollen, sich weiterentwickeln wollen. Und wir sprechen Menschen an, die vielleicht noch nicht in Führung sind oder nicht in Führung sind, aber eben über ihren Job einen Weg haben, auch das Thema New Work in ihre Umfelder einzubringen. Das sind manchmal selbstständige Coaches, In-House-Consultants, unterschiedliche Dinge. Im Zweifel diskutieren wir das mit euch, ob das Programm etwas für euch ist. Und wir freuen uns ab sofort wieder über Zuschriften. Zum Beispiel auf der Webseite gibt es ein Kontaktformular, newworkmasterskills.com, oder ihr schreibt uns direkt eine Mail an hello@newworkmasterskills.com und dann kommt ihr mit mir ins Gespräch, denn ich bin bei uns derjenige im Team, der diese ersten Gespräche führt. Wir freuen uns sehr. Wir haben schon einige ganz tolle Zusagen von Menschen, die mitmachen bei uns aus unterschiedlichen Bereichen, haben aber noch ausreichend Plätze frei und wir haben so gedacht, 1. Januar ist vielleicht so ein Tag für neue Vorsätze. Schaut mal auf die Seite, dann seht ihr die 4 Wochenenden. Wie gesagt, es geht im April los und wir freuen uns, mit euch ins Gespräch zu kommen und vielleicht einige von euch auch in unserem 6. Jahrgang zu begrüßen. Und zurück zu Nora Dietrich und unserer aktuellen Folge. Das heißt, du bist nach wie vor in der, ich weiß nicht, ob es eine klinische Psychologie nennt, aber in der Therapie tätig. Super. Wie viel ist das noch, dein Anteil? Wie viel
ganz machst du noch? Wenig, ja. Also vielleicht 3%.
Ja, aber okay, aber das besser als überhaupt nicht. Ne? Das finde ich gut. Nee, finde ich wirklich gut, weil du damit einfach die ganze Bandbreite abdeckst und irgendwie auch nicht vergisst, dass es eben das auch noch gibt.
Und ich kann das immer wieder werden. Das ist immer so mein innerer Ruhepol. Wenn ich mit 50 sage, ich möchte eine eigene Praxis mit den 2 Stühlen, dann habe ich alle Freiheit dazu.
Super. Vielleicht komme ich da mal vorbei.
Ja, gerne.
Miete den einen Stuhl einmal in der Woche eine Stunde. Im Moment bin ich ganz total gut, habe eine ganz, versorgt. Ganz tolle Therapeutin, genau. Lasst uns doch mal ruhig ein bisschen die Schlagworte einmal uns nochmal angucken. Ich fange mal an mit der Beobachtung. Wir haben immer mehr Transparenz über die wunderbaren Möglichkeiten, die uns die positive Psychologie bietet. Wir haben großartige Menschen wie Martin Seligman, Don Clifton, Amy Edmondson, ganz viele Organisationspsychologen, Adam Grant. Also das ist alles da. Wir wissen alle, es gibt es. Man muss nur die Bücher in die Hand nehmen, die Konzepte. Und trotzdem steigen die mentalen Probleme bei der Arbeit. Versuch uns das mal auseinander zu sortieren. Warum ist das so?
Ich glaube, dass es uns als Gesellschaft wahrscheinlich noch nie an Antworten gemangelt hat, aber an Übersetzungsfähigkeit. Was bedeutet das für mich an einem Dienstag um 15 Uhr, wenn wir von psychologischer Sicherheit sprechen? Was bedeutet es, selbstreflexiv zu sein an einem Samstagmorgen um 9, während ich in mein Croissant beiße? Also so diese Übersetzung in den gelebten Alltag. Ich glaube, das ist etwas, was uns fehlt und was wir auch weder in der Schule noch in der Uni wirklich lernen, also diese Transferleistung zu machen. Ich glaube, das ist ein ganz großer Aspekt, warum wir es nicht verändern, obwohl wir es theoretisch wissen. Ich glaube, wir wissen, wie Gesundheit aussieht, aber wir machen es trotzdem nicht.
Zucker und Weizen ist
genau,
natürlich genauso.
Genau, wir sitzen ja auch gerade vor einem Croissant und Kaffee. Also,
und dann eine leckere Toni-Schokolade, genau. Die ich auf jeden Fall gleich noch ein Stück essen werde, aber erst, wenn wir fertig sind.
Ich bin nicht besser, aber das ist das Thema. Und ich glaube, wenn wir darüber sprechen, warum psychische Erkrankungen oder zumindest der Belastungsgrad steigt, ist einfach, weil Arbeit sich verändert hat. Also zum einen, es ist deutlich verdichteter, wir machen viel mehr in kurzer Zeit, wir nutzen Technologien, die uns extrem helfen können, für die wir aber für das, deren Schattenseiten wir heute noch keine guten Antworten haben und trotzdem schon weitere Technologien entwickeln. Also ich glaube, so die Frage, wie gehen wir mit Social Media gesund um? Was machen wir mit unserer Screenzeit? Was bedeutet es, immer im sozialen Vergleich immer erreichbar zu sein? Also wir haben noch keine guten Antworten. Ich glaube, dass die Arbeitslast extrem gestiegen ist, plus wir haben weniger Schultern, ne? Wir haben häufig schon über Fachkräftemangel gesprochen in vielen Kontexten, aber das hat natürlich auch einen Effekt auf den Belastungsgrad der Menschen, die schon bei uns arbeiten oder noch bei uns arbeiten. Und wir haben einfach Führungskräfte, die vollkommen überfordert sind mit all den Ansprüchen, die plötzlich an sie gestellt werden. Na, also früher war die Führungskraft vielleicht operativ entweder unterstützend oder sie hat uns ein Paket delegiert, das haben wir gemacht, oder sie war disziplinarisch für uns zuständig. Aber heute muss sie alles sein. Sie muss irgendwie Sparringspartner sein, sie muss Persönlichkeitsentwickler sein, sie muss Coach sein, sie muss irgendwie super fachlich klar strukturiert und tief drinstecken. Sie muss strategisch weit denken können und gleichzeitig sich nicht zu schade sein, auch die kleinen Dinge im Alltag zu schmeißen. Also irgendwie wollen wir ganz viel. Ich glaube, genauso wie von unserem Partner zu Hause. Ne? Da ist die Liste von, was ich mir von dir wünsche, auch extrem gestiegen. Und die Frage ist, okay, wann sollen sie das machen? Wer bringt es ihnen bei? Und welche grundlegende Selbstreflexionsfähigkeit bringen Menschen eigentlich mit, wenn sie in solche Rollen geworfen werden? Ne? Und ich glaube, viele Führungskräfte kriegen zwar ganz, ganz viel Training in unterschiedlichen Bereichen, aber ich weiß nicht, inwiefern sie Hilfe dabei bekommen, das zu integrieren in die Person, die sie sind, die Führungspersönlichkeit, die sie sein wollen und eben in den gelebten Alltag. Mhm. Und da sehe ich auf jeden Fall eine große Hürde, warum wir viel darüber sprechen und trotzdem ganz wenig machen.
Mhm. Glaubst du an die natürlich geborene Führungskraft oder glaubst du, Führung ist ein Set von Skills, was man auch lernen kann? Oder beides?
Sowohl jetzt auch, wie immer in der Verhaltenstherapie. ich glaube, es gibt, was wir auch so Emergent Leaders nennen. Ne? Also es gibt so von Natur aus Menschen, die andere Menschen anziehen, die vielleicht eine Vision haben oder einen Mut mitgebracht haben, die bewegen können, also sehr inspirierend sind. Und das müssen nicht Führungskräfte sein im Klassischen, weil sie den Titel haben oder die Rolle innehaben, sondern das können auch Menschen im Team sein. Ich glaube, Brené Brown hat das mal ganz schön gesagt. Sie hat gesagt, I have been in C-Suites and I haven't met one leader and I have been on a factory floor and I was surrounded by them.
Ein großartiges Zitat. Wir hatten mal einen Gast, muss ich ganz kurz einmal reingreifen, weil das war, der selber als Kind also im Kindergarten und in der Grundschule immer das Feedback bekommen hat, du bist ein großartiger Mensch, du bist DJ, du bist Künstler, du bist Maler und also nur gefeiert wurde für seine Talente, dann auf die weiterführende Schule kam und dann nur immer hörte, du störst, du passt nicht auf, du kannst nichts und dann irgendwie keinen Abschluss hatte und dann irgendwie im Shopfloor angefangen hat, kurz nach vorne gesprungen, geendet hat als Leiter Persönlichkeit oder Personal Development eins unterm Board in dem Weltkonzern, das war seine Spanne. Und der genau denselben Satz sagte, ne, hat gesagt, also eine Frau auf unterster Ebene in der Fabrik, war die größte Führerin, Anführerin, die er je getroffen hat. Deswegen mag ich den Satz sehr. Habe ich noch nie gehört, finde ich aber toll.
Ja, ja. Ne, also daran sieht man nochmal, dass jeder von uns diese Kompetenz vielleicht in uns hat und Menschen bewegen kann. Auch ich war auf dem Schulhof schon die, wo immer alle hingekommen sind und die Probleme berichtet haben. Und ich dachte, okay, warum? Ja. Aber es gibt manchmal so natürliche Aspekte, die wir in uns tragen. Und dann, wenn das gepaart wird, natürlich jemanden, der das entdeckt und der dann sagt, okay, da steckt noch mehr drin, also der unser Potenzial entdeckt oder vielleicht auch eine Vision für uns hat, die wir selbst so uns gar nicht erdacht hätten, dann kann das Ganze richtig Raketenantrieb sein.
Ich vergleiche es mal ein bisschen mit einem Sport, Golf. Im Golf sagt man immer, Talent ist wichtig, aber Talent allein reicht überhaupt nicht aus und du kannst mit gutem Training richtig viel Fleiß trotzdem sehr guter Golfer werden. Und ich glaube, du kannst, selbst wenn du bestimmte Persönlichkeitsmerkmale eben nicht hast, aber über die innere Bereitschaft, über die Haltung, über den Willen, es wirklich auch gut zu machen und auch dich zu trainieren, trotzdem eine gute Führungskraft werden, bin ich fest davon überzeugt. Und deswegen glaube ich auch, kommen wir jetzt in ein Zeitalter, wo Führung wirklich nochmal ernst genommen wird. Nicht, wo man nicht sagt, ja, jeder hat so 3 Tage Leadership-Ausbildung in seinem Leben und dann los geht's, sondern wo man das immer wieder macht, immer wieder Reize setzt, immer wieder sich selbst reflektiert, mit anderen Führungskräften austauscht, 360-Grad-Feedback macht, über Führung neu nachdenkt, sie vielleicht teilt und so weiter.
Ja. Unbedingt, ja.
Wenn du mit Führungskräften arbeitest, was du hast den Auftrag, Mensch, ich möchte gern, dass diese Führungsmannschaft, die vielleicht gerade exhausted ist, überarbeitet ist, nicht mehr so richtig positiv in die Welt guckt. Wie gehst du los? Wie gehst du daran?
Ich glaube, genau mit dem, worüber wir gerade gesprochen haben, nämlich erstmal das Validieren deren Position, also dass sie in dieser Sandwich-Position sind, dass sie viel zu sehr an ihnen gezerrt und gerissen wird. Und die Frage ist, woher kommt denn diese Energie? Also wenn ich die ganze Zeit gestalten, weitergeben, Menschen zum Wachstum anregen, Ziele verfolgen soll, dann muss ich irgendwo diese Batterien wieder auffüllen. Mhm. Ansonsten ist das echt ein kurzzeitiges Unterfangen und eben nicht langfristig haltbar. Und alleine das einmal wertzuschätzen und auch wertzuschätzen, wie schwierig es ist, immer zwischen den Stühlen zu stehen. Das heißt, auf der einen Seite irgendwie Sprachrohr der Organisation zu sein, ne, da Performance voranzutreiben, weiterzudenken und auf der anderen Seite Schutzschild für das Team zu sein und die darin zu befähigen, selbst ihr Bestes geben zu können, ist unglaublich aufreibend. Und ich glaube, das erstmal anzuerkennen und zu sagen, dass das natürlich diese Belastung auch mit sozusagen Fehlern einhergeht oder mit Blindspots, wie du gesagt hast, also mit Aspekten, die wir nicht sehen, mit Bewertungen im schnellen Alltag, mit gestressten Reaktionen, die vielleicht im Nachgang unfair sind oder nicht unbedingt, die wir selbst nicht als gute Führung betiteln würden, dass das vollkommen normal ist. Und dann haben wir schon mal eine ganz andere Ebene zu starten, weil dann geht es nicht mehr darum, ich muss mein Ego schützen und ich muss zeigen, wie toll ich bin, sondern wir fangen mit Demut an und mit Wertschätzung. Und das tue ich dann eben häufig auch über selbstreflexive Aufgaben, also erstmal zu sagen, wo stehe ich denn? Also so, ich finde das ganz schön, es gibt in einem Podcast der Zeit, da machen sie mal so eine Art Führungszeugnis. Ne? Mhm. Also sich selbst ein Führungszeugnis auszustellen und ganz ehrlich zu sagen, auf einer Skala von 1 bis 10 zum Beispiel in meinem Bereich, wie sehr glaube ich, dass meine Mitarbeitenden sich mir anvertrauen würden. Und zu sagen, okay, und wenn ich bei einer 7 stehe und ich will aber eigentlich zu einer 8, wie komme ich da hin? Also auch zu verstehen, es geht nicht um die Perfektion und den richtigen Schalter zu finden und plötzlich alles perfekt zu machen, sondern wirklich zu sagen, was ist mein kleiner Raum an Veränderung, den ich gehen will, weil ich einen Wert darin sehe und den es auch von mir braucht. Genau, und dann geht es für mich in Führungskräftetrainings ganz viel um die Community, also diese Vernetzung unter den Führungskräften innerhalb der eigenen Organisation, weil häufig sind die alle so, schwimmen die einsam, haben lateral wirklich wenig Freundschaften, sage ich mal, also so Freundschaften, dass man sagt, hey, kann ich dich was Verletzliches fragen? Kann ich sagen, hey, guck mal, da habe ich richtigen Scheiß gebaut mit dieser Person in meiner Rolle als Führungskraft. Hast du Tipps für mich? Also diese Ressourcen innerhalb der Organisation erstmal zu aktivieren und zu merken, boah, wir sitzen alle im gleichen Boot und es ist einfach unglaublich schwer. Da entstehen häufig langfristig dann einfach so Communities, die mit mir gar nichts mehr zu tun haben und die ja einfach extrem wertvoll sind, also diese Vernetzungskompetenz zu stärken.
Werbung. Dein Cloud-Account wurde deaktiviert. Bitte neu anmelden. So oder so ähnlich könnte eine Mail bei dir im Postfach heißen, aber hinter der Webseite, hinter dem Formular steckt kein Tool, sondern ein Phishing-Angriff. Betrüger kommen so an die sensiblen Daten deiner Company und unser Partner SoSafe hilft dir dabei, um das menschliche Sicherheitsrisiko bei Cyberattacken zu minimieren. In den letzten 3 Jahren hat nämlich jedes zweite Unternehmen einen erfolgreichen Cyberangriff erlebt und Firmen investieren zwar Zeit und Ressourcen in Firewall und Technik, aber 85% aller Datenschutzvorfälle sind tatsächlich auf den Faktor Mensch zurückzuführen. Und SoSafe hilft durch verhaltenswissenschaftlich fundierten E-Learning, Gamification, intelligenten Angriffssimulationen, Risikoanalysen und Auswertungen dabei, eine Human Firewall in deinem Unternehmen aufzubauen. Wenn ihr es testen wollt, auf sosafe.de/omr könnt ihr euch kostenlos für eine eigene, individualisierte Phishing-Simulation anmelden. Also einfach mal testen, wie eure Klickrate im Unternehmen wäre auf solche Mails. Bisherige Unternehmen hatten da zum Beispiel 30%. Ihr könnt gucken, ob euer Unternehmen über- oder unterbietet. Alle Infos auf sosafe.de/omr. Werbung Ende.
Stark. Wir hatten den Robert Waldinger ja bei uns zu Gast, den Harvard Medical School Ex-Professor, der diese Studie die längste Studie der Welt zum Thema Glück, Gesundheit und langes Leben leitet. Und der wurde nicht müßig, es immer wieder zu betonen, wie wichtig eben diese Beziehungen auch im Arbeitskontext sind. Ne? Dass es Experimente gab und da wurden Leute gefragt, okay, wenn es dir scheiße geht, sag mal 5 Personen aus dem Büro, die du anrufen kannst. Und die Hälfte der Leute eben gar keine Personen nennen konnte. Ne? Und das ist nicht nur auf Führungsebene, sondern auch auf Ebene der Mitarbeitenden so. Wir haben viel auch über dieses Thema geteilte Führung bei uns gesprochen. Wir hatten glaube ich, so bekannteste Shared Leadership Duo bei uns zu Gast von Unilever, Chan, ne? Die Christiane Hase, Angela Lissen, die mit einer E-Mail-Adresse, mit seit 14 Jahren sich Jobs teilen, heute 1,6 Milliarden Umsatz sich teilen, für ihre Chefs quasi nur über eine E-Mail-Adresse erreichbar sind und auch ihr Team und die beiden arbeiten beide 60% und haben beide gesagt, wir hätten diese Position Vice President bei Unilever nie alleine geschafft, beide Mütter und gesagt, geht nicht, wollen ja noch Mütter sein und wir wären beide verbrannt. So. Und dann erzählen die eben auch sehr glaubwürdig, wie sie ihre unterschiedlichen Stärken einsetzen. Also eine sitzt immer in der GL-Runde, das immer montags ist und die haben immer von Montag bis Mittwoch die eine, von Mittwoch bis Freitag die andere. Und diejenige, die da nicht sitzt, sagt, die kann das auch viel besser. Ich will da gar nicht sitzen, weil das ist ihre Stärke. Und teilen sich den Job irgendwie perfekt auf, sind gegenseitig Coaches, verdienen immer das Gleiche seit 14 Jahren und haben es hingekriegt, also oder in ihrem Sog, dass 61 geteilte Leadership-Teams bei Unilever Deutschland sind. 61.
Wow, so. Das ist
auch in ganz schrägen Kombinationen, auch teilweise Leute, die sagen, ich habe hier einen halben Führungsjob und bin dann aber noch Global Agile Coach, weil die eben 100% arbeiten möchte. So. Also es gibt verschiedene Dinge, junge Führungskraft, alte Führungskraft. Hast du Beispiele gesehen, dass das funktioniert? Also ist geteilte Führung etwas, was psychologische Sicherheit, was Vernetzung, was deine Punkte bringen kann?
Also auf jeden Fall. Ich stecke nicht so tief drin wie du, glaube ich. Ein Beispiel ist jetzt Katrin Terwil, ne? Einfach eine sozusagen bekannte Kollegin, die das jetzt gerade macht, auch bei der Telekom, die sich die VP-Stelle teilen, weil sie auch in die Selbstständigkeit parallel noch gehen will. Und ich glaube, dass das auf jeden Fall modern und die Zukunft ist. Also vor allen Dingen, wenn wir darüber nachdenken, dass wir mehr Frauen nicht nur in Organisationen, sondern vor allen Dingen auch in Führung brauchen. Ne? Du hast gerade von Mama sein gesprochen. Ich bin auch seit einem Jahr Mama und man schafft einfach weniger, wenn man beide Seiten oder alle Seiten von sich irgendwie ernst nehmen will und leben will. Also ich glaube, dass das ganz wichtig ist. Ich glaube, dass es in vielen Organisationen noch daran hapert, also an der Frage, wie geht das? Wie findet man die perfekte Person? Ist das nicht so ein bisschen wie beim Dating? Ne? Das muss irgendwie wirklich ein gutes Match sein, ansonsten funktioniert das nicht. Was sind die Absprachen, Übergaben und so weiter, dass sie einfach wenig Bilder im Kopf haben, weil es so neu in Häkchen ist, also zumindest ne, wenig gelebt ist. Aber ich sehe dann ein extremes Zukunftspotenzial. Vor allen Dingen, wenn wir darüber sprechen, diese Stärken und Schwächen, wie wir vorhin gesagt haben, wirklich proaktiv einzusetzen und zu sagen, hey, ich kann mehr sein als ich, indem ich noch dich habe.
Ja,
so,
ja.
Ne? Also
ja,
es muss nicht bei mir enden und ich muss nicht den Anspruch an mich haben, das alles zu können, sondern ich weiß, was ich nicht kann. Und da kommt jemand und übernimmt das und zwar mit vollem Herzblut. Und ich würde es vielleicht irgendwie so mediocre hinkriegen, aber ich mache weder einen geilen Job noch macht es mir Spaß.
Ja.
Ne? Also warum nicht dann in die Kombination gehen? Und das finde ich extrem wertschätzend und auch dem Team gegenüber wertschätzend. Also zu sagen, wir sind für euch die beste Führung.
Wir haben neulich gemeinsam dieses Event erlebt, Buchvorstellung von Karin. Und du saßt im zweiten Teil der Veranstaltung auf dem Panel und hast mich echt begeistert. Also wo ich dachte, okay, ich muss sie jetzt fragen und die Chance nutzen. Weil sehr viele Menschen, die sich mit dem Themenkreis, mit dem du dich beschäftigst oder wir uns beschäftigen, die interpretiert es ja einen Tick weit. Also wir sind immer alle lieb zueinander und das muss immer alles smooth sein und auf keinen Fall laut. Und du hast eine relativ deutliche Gegenthese auch aufgestellt. Ich habe das Wort schon wieder vergessen, ich habe dich dafür dreimal jetzt gefeiert und ich vergesse immer wieder dieses Wort. Du nennst es?
Ruinierende Empathie.
Ruinierende Empathie. Und das war natürlich ein Trick, damit du es sagen kannst. Ich wusste es natürlich ganz genau. Nein, also ruinierende Empathie finde ich mega. Also als du das erste Mal gesagt hast, dachte ich, scheiße, genau. Das ist auch, glaube ich, ein Thema gewesen, was mich lange davon abgehalten hat, wirklich, wirklich, wirklich gut zu sein. Erzähl mal, wie du diesen Begriff definierst, wie du ihn wahrgenommen hast und was das damit auf sich hat.
Ja, also ich muss erstmal sagen, der Ursprungsgedanke kommt nicht von mir, sondern kommt von Kim Scott, die damals bei Google Radical Candor eingeführt hat, also radikale Ehrlichkeit, ein Framework für Feedback. Und die Idee ist, dass wir eben häufig in Teams uns sehr gerne mögen und ein Streben nach Harmonie haben. Und ich glaube, was ganz wichtig ist zu verstehen, dass das Gegenteil von Konflikt nicht Harmonie ist, sondern Apathie. Also das Gefühl, hier passiert nichts, hier bewegt sich nichts. Häufig ist es aber so, dass wir mit Konflikt etwas Negatives assoziieren, dass wir Verlust, Trennung, irgendwie Aggression oder Schmerz damit verbinden. Vielleicht auch aufgrund unserer persönlichen Biografie, wo das wahrscheinlich auch tatsächlich der Fall war. Aber zu verstehen, dass im Job Konflikt etwas sein kann, was uns nach vorne bringt, was uns aneinander reiben lässt, aber für etwas, was größer ist als wir selbst, ist extrem wertvoll. Also zu verstehen, Konflikt ist ein Beziehungsangebot. Mhm, mh. Also du bist mir so wichtig, dass ich mich sogar mit dir streite. Ansonsten würde ich dieses Gespräch nicht suchen und einfach still und heimlich die Augen rollen und das war's. Aber wenn ich dich anspreche auf etwas, dann, weil es wirklich einen Wert hat und wir wichtiger sind als ein Nicht-Wir. Ruinierende Empathie sagt sozusagen einfach genau das Gegenteil aus, nämlich Konflikte umgehen wir. Und vor allen Dingen aus einem Grund, nämlich weil ich dich nicht verletzen möchte. Das heißt, vielleicht nervst du mich, vielleicht bist du heute eine halbe Stunde zu spät gekommen, jetzt könnte ich sagen, ich könnte dir das einfach sagen, hey, wir hatten das anders geplant. Oder ich behalte es für mich, weil ich Angst habe, dich zu verletzen und das möchte ich nicht. Ich möchte nicht, dass du das Gefühl hast, nicht gut genug zu sein oder mich enttäuscht zu haben. Das heißt, ich projiziere Emotionen auf dich, die ich dann versuche zu vermeiden. Mhm. Also die Enttäuschung, die Kritik, die das nicht genug sein. Das nehme ich einfach vorweg und teile mein Feedback nicht mit dir. Mhm. Ja, und dann ist erstmal alles harmonisch und nett. Aber vielleicht in der nächsten Situation bin ich wieder genervt und teile es wieder nicht mit dir. Das heißt, die Idee der ruinierenden Empathie ist, dass ich mich so sehr in deine potenziellen Gefühle einfühle und die selbst als zu belastend finde, dass ich das Ganze vermeide und dir gar nichts sage. Ne? Das heißt, du denkst, alles ist super, hast keinerlei Chance, dich zu verändern oder zu wachsen oder deine Meinung zu teilen. Und ich sitze eigentlich weiterhin auf meinem Konflikt, nur eben unausgesprochen. Genau, und das kann eben ruinieren. Das kann Vertrauen kosten, weil der Ärger ja nicht weg ist, weil mein Wunsch nach Veränderung nicht weg ist. Und weil es auch dein Vertrauen kostet in mich, dass ich offen und ehrlich mit dir bin und du weißt, wo ich anfange und wo ich aufhöre. Genau, und das ist so die Idee, dass wir Teams dahin bewegen, dass sie natürlich sich umeinander sorgen sollen und natürlich dafür sorgen sollen, dass wir Konflikte wertschätzend und proaktiv ansprechen, aber dass wir trotzdem direkt bleiben damit.
Mhm, mh. Ich habe selber ganz, also mehrfach in der Karriere war ich an Stellen, wo mir da diese Einsicht und auch dieses Wort gefehlt hat. Ich habe, glaube ich, sowas wirklich wie Gefallsucht gehabt. Und Gefallsucht gepaart mit Neandertaler-Strategien, was Konflikt angeht. Ne? Also runterschlucken, weglaufen oder brüllen. Also die drei Neandertaler-Strategien. Und sowas wie eine angemessene Wut zeigen, einen wirklichen Konsens verhandeln wollen, aktiv sich in einen Wettstreit der Ideen begeben, das lerne ich jetzt erst. Ne? Mhm. Und ich glaube, was wirklich hilft, was ich mir auch schon früh theoretisch angeeignet habe, aber nie so richtig in die Umsetzung gebracht habe, ist dieses Trennen von persönlicher und sachlicher Ebene. Ne? Dass man eben nicht die Sätze am Anfang, du immer oder du musst oder du mit auch dieses von oben herab beurteilen, sondern dass man versucht, mehr zu fragen als zu sagen. Selbst in einem Konflikt eben nicht sagt immer seine Message, sondern versucht zu verstehen, weil sich ganz viele Dinge dadurch auflösen. Ne? Und ich finde immer diesen Satz von Simon Sinek so schön, zuhören ist nicht der Zeitraum, in dem wir warten, bis wir wieder selber dran sind, sondern wirklich auch lernen wollen dadurch. Hast du Kniffe, Ideen, Tricks, wie wir diese gesunde Konfliktfähigkeit, wie wir die üben können?
Ja, also ich glaube, das Erste ist genau dieser Shift der eigenen Bewertung. Also zu sagen, Konflikt ist ein Beziehungsangebot, kein Beziehungstrenner. Das Zweite ist zu sagen, okay, statt du gegen mich, sind es wir beide gegen das Problem. Also das Problem vor sich zu stellen, das machen wir in der Paartherapie auch. Ne? Also zu sagen, eigentlich wollen wir ja gemeinsam das Beste für das Projekt, für die Idee, für uns. Aber dazwischen steht ein Problem, lass uns dem begegnen. Und was mir total hilft, ist eben erstmal demütig einzusteigen. Das heißt, statt zu sagen, du hast, zu sagen, mein Anteil an dem Problem ist. Also was habe ich damit zu tun? Und sei es nur, dass ich dir nicht rechtzeitig Feedback gegeben habe, dass du eigentlich was hättest anderes machen sollen.
Oder ich nicht richtig gebrieft habe oder genau, die Informationen vorgehalten habe oder genau, nicht meine Meinung rechtzeitig gesagt habe.
Mhm. Genau, ne? Also was ist mein Anteil? Mhm. Weil das macht erstmal verletzlich. Das zeigt auch, ich bin fehlbar. Und es geht jetzt nicht darum zu sagen, wer hat Schuld, sondern zu sagen, irgendwas ist schiefgelaufen zwischen dir und mir und ich kann es noch nicht genau greifen. Was ist denn deine Perspektive? Oder wie landet das erstmal bei dir? Also genau wie du sagst, mit Fragen zu leiten statt mit Annahmen in irgendeiner Form. super wichtig. Machen die wenigsten von uns, vor allen Dingen im hitzigen Kopf, gehen wir eben die alten Neandertalen-Strategie, weil die sind schön eingebrannt in unser System und funktionieren ganz wunderbar, zumindest kurzfristig. Genau, und ich glaube, es geht immer weniger darum, ob wir uns streiten oder manchmal sogar nicht mal so sehr darum, wie wir uns streiten, sondern auch, wie wir uns dann wieder versöhnen. Auch in Paaren. Es kann mal knallen, es kann auch mal unfair werden und wir sind beide Neandertal-Strategien, aber was machen wir dann? Und ich glaube, das ist total wichtig, nämlich welche Versöhnungsstrukturen haben wir? Und haben wir dafür einen Prozess, den wir aufsetzen können, an den wir uns halten, weil es uns beiden vielleicht schwerfällt? Du schreist, ne, und je lauter du wirst, umso leiser werde ich. Und weil je leiser ich werde, umso lauter wirst du wieder, weil du denkst, die hört mich nicht. Also welche Dynamiken haben wir auch, die wir immer wiederholen und die irgendwie so eine Unterbrechung brauchen? Wie versöhnen wir uns? Super wichtig, meines Erachtens nach. Und manchmal geht das nicht zu zweit. Hm. Also manchmal braucht es so einen dritten
Mediator. Mhm.
Genau, in irgendeiner Form. Es kann ja auch einfach jemand aus dem Team sein, der das anders beobachtet. Aber ich glaube, wie wir das gut lernen können als Teams, ist tatsächlich über spannungsbasiertes Arbeiten. Also zu sagen, wir machen das als Teil unserer Rituale, dass wir über diese Themen sprechen. Also es ist verankert im Kalender, mhm. dass wir über das, was nicht funktioniert, und das kann prozessual, strukturell, ne, strategisch, mhm. das kann aber auch zwischenmenschlich sein, dass wir uns das angucken und darüber sprechen. Wie eigentlich in jeder guten Retro. Aber dass das wirklich Teil des Arbeitens wird und wir das wertschätzen lernen, weil wir nur so uns weiterentwickeln und eben nicht immer nur die Gegenwart wiederholen. Und das kann man tatsächlich einfach integrieren. Und dann ist es nicht mehr Michael, der auf mich zukommt und mir was zu sagen hat, sondern das System fordert, dass wir alle was zu sagen haben.
Und hier kommt die Werbung. Gleich geht's weiter mit On the Way to New Work. Bleibt dran, unser Werbepartner diese Woche ist niemand Geringeres als Sage. Für Sage durfte ich auch schon mal auf der Bühne stehen. Ein spannendes Unternehmen, solltet ihr euch immer anschauen. Aber hier geht's um eine wirklich spannende Studie, die Sage rausgebracht hat. Nämlich die HR-Trends, also quasi die Zukunft des Personalwesens, der Personalarbeit, also alles, was man für HR in Zukunft wissen sollte. Und hier geht es um tiefgehende Einblicke in die aktuellen und zukünftigen Herausforderungen eben im HR. Beispielsweise aus der Studie hier mal ein kleiner Fact, den ich sehr spannend fand. 78% der HR-Führungskräfte glauben, dass der Einsatz von künstlicher Intelligenz bei den HR-Aufgaben in Zukunft viel Zeit einsparen könnte. Oder 79% sind überzeugt davon, dass HR-Prozesse in ihrem Unternehmen stärker automatisiert werden können, um die Effizienz zu steigern. Ich finde es deswegen spannend, weil ich auch schon Anfang des Jahres gesagt habe, das wird das Jahr der Automatisierung und KI ist dazu wichtig. Und wenn ihr da weiter einsteigen wollt in das Thema, dann solltet ihr euch unbedingt die Studie runterladen. Das Ganze findet ihr kostenlos auf Sage, geschrieben S-A-G-E, also www.sage.de/HR, S-A-G-E. Geschrieben. Und was muss man noch wissen? Sage hat sich zur Aufgabe gemacht, KMUs bei der Bewältigung ihrer HR-spezifischen Herausforderungen durch innovative Softwarelösungen zu unterstützen. Das heißt, diese Lösungen helfen euch dabei, Geschäftsprozesse zu vereinfachen, zu automatisieren, was eben eine viel effizientere und effektive Personalverwaltung ermöglicht. Damit habt ihr dann mehr Zeit für die wirklich wichtigen Themen, anstatt einfach nur Prozesse zu managen. Also, schaut euch das Ganze an. Hier geht es aber erstmal um HR-Trends, die Studie auf www.sage.de/HR. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit dem Rest der Folge von On the Way to New Work.
Super, danke. Also extrem, ja. Extrem wertvoll. Vielen, vielen Dank. Lass uns nochmal auf dieses Thema mentale Gesundheit als Massenphänomen oder mangelnde oder schlechter werdende mentale Gesundheit in Organisationen gucken. Corona war sicherlich so ein Brandbeschleuniger, wo auch so eine ganze Generation, insbesondere die Jungen, also die Kinder, die in der Schule sind, die gerade im Studium angefangen haben, sind wirklich, glaube ich, echt ordentlich was mitbekommen haben. Die Auswirkungen werden wir wahrscheinlich in ein paar Jahren noch spüren und sehen. Wie siehst du das Thema mentale Gesundheit im Arbeitskontext? Machst du dir da Sorgen? Sagst du, nö, wir sind eigentlich auf einem guten Weg? Wo stehen wir da?
Also Sorgen mache ich mir nur, weil wir so belastet sind. Und ich glaube, wir Räume bräuchten, das zu reflektieren, zu verstehen und dann wirklich gute Lösungsansätze zu finden, statt eben so schnell ein paar Pflaster drüber zu kleben. Dafür haben wir aber gefühlt die Zeit nicht. Kennst du ja vielleicht aus deiner eigenen persönlichen Geschichte. Man muss halt eben häufig gegen die gleiche Wand rennen, bis man merkt, oh, warte mal, da komme ich nicht durch. Ich muss mich mal irgendwie umorientieren. Genau, aber ich glaube, tendenziell sind wir auf einem guten Weg. Also du hast gerade gesagt, Brandbeschleuniger zum einen, dass es schlechter wird, aber auch zum anderen, dass wir uns gefordert sehen, es besser zu machen. Ein Großteil der Organisation macht irgendwas. Und sei es ein Stressmanagement-Workshop im Jahr für die Belegschaft oder sei es eine Ressource, die sie einkaufen von außen, wie ein Employee Assistance-Programm, irgendeine Form von unterstützender Maßnahme, was erstmal super ist. Also so kleinen ihr startet, das ist vollkommen egal, das kann, ne, aber Hauptsache, es gibt so ein Signal, hey, uns ist das wichtig und wir wissen, wie es euch geht, also wir haben Daten dazu. Ich glaube, da in dieser Phase sind wir gerade noch so in der Statuserhebung und in den ersten Lösungsansätzen. Und das ist erstmal schön, weil ich glaube, vor 10 Jahren war das einfach kein Thema. Genau. Und das auch erstmal wertzuschätzen, dass es da eine Bereitschaft gibt, nicht nur Geld zu investieren, sondern sich auch wirklich ehrlich zu reflektieren und zu sagen, ja, da tragen wir auch zur Ungesundheit bei. Oder ne, da kosten wir eure Gesundheit und dafür Verantwortung zumindest mit zu übernehmen. Und das finde ich erstmal richtig gut.
Also sowas wie psychologische Ersthelfer, was ja sehr niedrigschwellig ist, findest du auch einen guten Startpunkt.
Genau, also alles ist so ein wirklich ein bunten Blumenstrauß an Möglichkeiten, die ich anonym wahrnehmen kann, die mir, die gefördert werden, die vielleicht erst so einen Benefit-Charakter haben, super. Dann die Trainingsebene, eben Führungskräfte zu trainieren, zu sagen, wir verstehen es wirklich als Fähigkeit, die wir immer und immer wieder stärken müssen. Ziel ist nicht, dass Führungskräfte Therapeutinnen oder Coaches werden müssen, aber dass sie eben Frühwarnsignale wahrnehmen können, lernen, wie spreche ich das an, wie gehe ich empathisch darauf ein, aber wo sind auch meine Grenzen, also wo hört der Job auch auf, irgendwie ein Container zu sein für die persönlichen psychischen Herausforderungen jedes Einzelnen. Aber ich glaube, erstmal ist die Bewegung gut, aber wir haben natürlich noch unglaublich viel Luft nach oben. Also ich glaube, wie bei New Work auch, ne, wir können klein anfangen, aber bis wir eine gesunde Organisation sind, die vielleicht sogar einen nachhaltigen, gesunden Effekt auf die Gesellschaft nimmt, was so ein bisschen mein Traum wäre, das dauert noch ein paar Jahre oder Jahrzehnte, aber das ist ja auch motivierend zu sagen, okay, lass uns das gemeinsam gestalten.
Teil der Reise sein, ja. Wir kommen schon langsam zum Ende. Ich würde dich jetzt schon einladen für eine zweite, dritte und vierte Folge. Also wirklich super. Ich weiß, dass Christoph mir eins um die Ohren hauen wird, dass ich das mit dir alleine gemacht habe, aber es ging gerade so schön. Wo willst du noch hin?
Frag mal meine Neugierde. Also ich möchte auf jeden Fall schreiben. Ich würde sehr gerne ein Buch schreiben. Früher wollte ich immer einen Roman schreiben, den habe ich auch schon halb angefangen. Heute möchte ich, glaube ich, eher was Business-Orientiertes schreiben oder alles davon. Aber ich schreibe für mein Leben gern. Worte sind mein Medium. Aber auch da gibt es noch Selbstzweifel, die da immer im Weg stehen und komische Ideen, warum ich keine Zeit dafür habe. Aber ich schreibe dann trotzdem zweimal die Woche auf LinkedIn. Das wären wahrscheinlich schon 12 Bücher von der Zeit, die ich da investiere. Also ja, auch ich habe so meine Stolpersteine. Das ist, glaube ich, ein Aspekt. Und der zweite ist tatsächlich weiterhin Menschen zu befähigen, das zu tun, was ich tue, weil wir sind noch zu wenig. Wir sind zu wenig Menschen mit tiefem Hintergrund in dem Thema, die Lust haben, sich durch die organisationalen Hürden zu quälen und zu sagen, mentale Gesundheit braucht mehr Raum, auch in dem Feld. Ja, es braucht mehr von uns.
Nora, vielen, vielen Dank und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Danke.
Danke dir.
Es gibt Folgen, in denen Christoph und ich bereits in den ersten Minuten spüren, das wird etwas ganz Besonderes. Das ist häufig dann der Fall, wenn unser Gast ja bereits ganz, ganz am Anfang uns ganz viel Vertrauen schenkt und uns Einblicke gewährt, die wir normalerweise nur von guten Freundinnen und Freunden bekommen. Das Erlebnis, was ich heute mit Nora hatte, war so ein Erlebnis und in mir war wirklich sofort, nachdem ich die Geschichte des Tisches hörte, an dem ich saß, klar, das wird eine besondere Folge und die ja doch schwierigen Rahmenbedingungen, unter denen Nora groß geworden ist, mit einem Vater, der einen ganz herausfordernden Beruf hatte, aber selber nie ganz das Thema mentale Gesundheit für sich spüren konnte. Das ist schon eine besondere Geschichte und eine Tochter, die dann denselben beruflichen Weg geht oder einen ähnlichen beruflichen Weg, das hat mich tief, tief berührt. Wir haben ganz bewusst diese Folge für die Neujahrsfolge ausgewählt, weil wir uns wünschen, dass ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, euch alle in diesem Jahr auch um eure mentale Gesundheit kümmert. Wir sehen in unserem Umfeld immer mehr Menschen, die da strugglen. Wir haben das auch im Podcast ja schon selber geteilt, die Themen, die wir da hatten und haben. Und wir würden uns sehr freuen, wenn ihr das zum Anlass nehmt, solche Folgen auch zu teilen an Menschen in eurem Umfeld, denen es vielleicht gerade nicht so gut geht. Denn das Wissen darum, dass es Hilfe gibt bei ganz, ganz vielen Fragen in diesem Kontext, ist schon mal ein erster guter Schritt zur Heilung. Also nochmal ein schönes und besinnliches, ein gutes und tolles, ein fröhliches, ein wildes, ein abenteuerliches ein kraftvolles, ein nachhaltiges und auch genussvolles 2024. Das wünschen Christoph und ich euch von Herzen.